Wir fahren jetzt weiter mit Johannes 17, Vers 6. Einige Dinge muss ich gar nicht mehr erklären in den folgenden Versen, weil wir immer wieder Bezüge gemacht haben von den vorigen Kapiteln zu Johannes 17. Es gibt ganz viele Bezüge und man kann sagen, diese Kapitel 13 bis 16 waren eine Vorbereitung, damit die Jünger das verstehen konnten, was der Herr Jesus hier gebetet hat. Und er sagt ja, was das Ziel davon ist, in Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also es geht wirklich darum, dass die Jünger aus diesem Gebet all den Reichtum, als Reichtum ihres persönlichen Glaubens in Anspruch nehmen konnten, verstehen konnten, und das sollte zu völliger Freude führen. Und darum kann man sagen, sind eben die Kapitel 13 bis 16 eine Vorbereitung für die Jünger gewesen, um dieses Gebet, dieses erhabene, einzigartige Gebet zu verstehen. 17 Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Welcher Name ist damit gemeint? Dein Name den Menschen offenbart. Nun, das ist nicht der Eigenname Gottes, Yahweh, denn damit hat sich ja Gott im Alten Testament Israel gegenüber offenbart. Und dieser Name kommt fast 7000 Mal vor im Alten Testament. Aber hier sagt der Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir gegeben hast. Und das ist der Name Abba. Oder auch Avi. Man muss einmal das Johannes Evangelium durchlesen und jedes Mal eine Anmerkung machen, wenn der Herr Jesus sagt, mein Vater. Mein Vater. Das ist immer hebräisch Avi. Und dazu muss man wissen, im Judentum hat man gelehrt, man soll Gott nicht Avi nennen. Mein Vater. Das geht nicht. Man darf Gott ansprechen mit Avinu. Unser Vater. Also zum Beispiel, das gibt es auch im Judentum, das Gebet, Avinu Sheba Shamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und damit wir klar, dass unser Vater, wie der Herr Jesus das gelehrt hat in Matthäus 6, war etwas, was ganz in den jüdischen Kontext schon damals hineinpasste. Aber dass er Gott Abba genannt hat oder Avi, das war eine Sensation. Und zwar sieht man das zum Beispiel sehr gut in Johannes 5. Und zwar lese ich ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater, also wenn man das zurückübersetzt, Avi, wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden, also die führenden Juden, noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, nach ihrer Meinung und ihrer Auslegung, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Also wenn er den Anspruch erhebt, er könne Gott nennen Avi, mein Vater, dann drückt er ja aus, dass er sein Sohn ist. Der einzige Sohn, so wie Sprüche 30 von ihm spricht. Und dann macht er sich Gott gleich. Also die verstanden schon, was das bedeutet. Nicht wahr? In unserer Kultur sehe ich immer wieder, die Menschen haben das Gefühl, wenn die Bibel sagt, der Jesus ist der Sohn Gottes, dann meinen sie, dann ist er irgendwie auch geringer. Ja, als ewiger Sohn ist er Gott dem Vater gleich. Als Sohn Gottes durch Zeugung, Psalm 2, da hat er sich erniedrigt, ja. Aber als ewiger Sohn ist er Gott dem Vater gleich. Und das kann man sehr gut so illustrieren. Ich mag mich erinnern, in der Vergangenheit, da habe ich immer wieder eine Gemeinde besucht in Zürich, an der Friedensgasse damals, und da gab es einen Vater, der war etwa 90, Samuel, und dann sein Sohn, der war etwa 65. Und die beiden lebten zusammen. Und die sahen auch immer zusammen in die Versammlung kommen. Ja, und was drückte das aus? Der Vater und der Sohn. Das ist ein Verhältnis von Liebe. Aber niemand hätte sich die Frage gestellt, ja, also der 65-jährige Sohn, gehorcht er gut? Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Also, wenn man da sprach über den Vater und den Sohn, dann war das ein Verhältnis, das ausgedrückt wird, ohne die Frage von eben Unterwürfigkeit und Gehorsam. Und so ist das eben auch. Und diese führenden Juden, die haben verstanden, was das heißt. Wenn er sagt, Avi, und man kann ja Gebetsbücher durchgehen, die kann man übrigens auch haben, auf einer Seite Hebräisch, auf der anderen Seite Deutsch, kann mal durchgehen. Man wird nie finden, dass Gott angesprochen wird mit Avi, mein Vater. Und auch nie Abba. Abba hat man auch gesagt, das soll man nicht verwenden, das ist viel zu intim. Ja, weil Abba, das ist Hebräisch, Aramäisch, drückt eben die herzliche Beziehung von einem Kind oder einem Sohn zum Vater aus. Ja, ich habe das bei unseren Kindern so gesehen, zum Beispiel der älteste Sohn, der hat mich immer genannt Papa zu Hause. Aber muss man ja nicht meinen, wenn der zu anderen Kindern mit mich gesprochen hat, dass er gesagt hat, mein Papa hat gesagt, mein Vater hat gesagt. Ja, das ist eben der Unterschied. Papa hat eine viel herzlichere Beziehung, die da ausgedrückt wird. Und das gibt man nicht unbedingt preis. Und dieser Unterschied ist also ein wichtiger Unterschied. Und in Israel hört man natürlich ständig die Kinder, die rufen den Vater, aber, ja. Aber, man hat im Judentum gelehrt, Gott soll so nicht genannt werden. Nun, in Markus 14, der Jesus in Gethsemane, er betet, aber Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann. Und das ist also eine Sensation, dass der Herr Jesus eben ständig über Gott gesprochen hat als mein Vater und er hat ihn auch Abba genannt. Und er kam, er der ewige Sohn, in diese Welt, um den Vater zu offenbaren. Und zwar den Vater, mit dem er als ewiger Sohn in ewiger Beziehung war. Und diese Beziehung kannte Israel nicht. Natürlich könnte jemand sagen, aber im Alten Testament, da wird Gott auch Vater genannt. Ja, natürlich. Schlagen wir auf. Jesaja zum Beispiel. Jesaja 64, Vers 8. Und nun, Ewiger, du bist unser Vater. Sieht man nicht? Mein Vater, sondern unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Also Gott wird unser Vater genannt im Sinn von Schöpfer, weil er die Menschen erschaffen hat und weil er das auserwählte Volk Israel erschaffen hat. In dem Sinn wird Gott im Judentum Avinu, unser Vater, genannt. Aber der Herr Jesus brachte etwas ganz anderes. Er offenbarte den ewigen Vater und war er der ewige Sohn. Und darum sagt er hier, ich habe deinen Namen, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Und damit haben sie auch bewiesen, dass sie den Jesus lieben. In Johannes 14 haben wir gelesen, wenn man das Wort des Herrn hält, dann liebt man ihn. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist jetzt ein klarer Rückbezug zu Kapitel 16, Vers 30, wo die Jünger gerade eben noch gesagt haben, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, glaubt ihr jetzt? Und da sehen wir, der Herr nimmt das ernst. Er hat das dort als Frage gestellt, glaubt ihr jetzt? Weil er ihnen dann ankündigen musste, ihr werdet mich alle in Stich lassen. Ihr werdet alle zerstreut werden. Und das war wirklich schlimm. Weil, das habe ich noch nie erklärt, bei einem jüdischen Prozess, da ist die Prozessordnung in den rabbinischen Schriften so festgelegt, dass ganz am Anfang eines Prozesses müssen Zeugen aufgerufen werden, die für den Angeklagten aussagen könnten. Aber dieser Prozess im Haus von Annas, Kajafas, inoffiziell, und dann offiziell im Sanhedrin, das war ein durch und durch gesetzloser Prozess. Und zwar findet man circa 20 Brüche von Gesetzen bezüglich eines Prozesses. Und ein solcher Bruch war, man musste Zeugen aufrufen. Und das ist nirgends geschehen. Und wo waren die Zeugen? Die hätten aussagen können. Geflohen. Aber es gab trotzdem noch zwei Zeugen. Und das war ja das Minimum, was nötig war. Die waren im Haus von Kajafas im Vorhof draußen. Petrus und Johannes. Aber die wurden nicht aufgerufen. Das war völlig gesetzlos. Man hätte Zeugen aufrufen müssen. Man hat das nicht gemacht. Und das war ein Unrecht. Aber jetzt müssen wir uns auch noch vergegenwärtigen. Und einer dieser möglichen, potenziellen Zeugen, der verleugnete den Herrn, verfluchte sich, erkenne den nicht. Wie hätte der dann aussagen können? Und ein Zeuge allein kann nicht vor dem Gericht auftreten, sagt 5. Mose 19, Vers 15. Ja, wir fahren weiter. Vers 9. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Warum bittet ihr hier nicht für die Welt? Nun, das bedeutet nicht, dass er die Liebe zur Welt, zu den verlorenen Menschen, verloren hätte. Nein, er ging ja ans Kreuz im Blick auf die gesamte Menschheit. Er hat sich hingegeben als Lösegeld für alle, lesen wir in 1. Timotheus 2. Und hier sagt er eben, jetzt in diesem Gebet ist es sein Anliegen, jetzt nicht für die Welt zu beten, sondern, was ihm ganz am Herzen lag, für die Jünger. Ich bitte für sie, die du mir gegeben hast. Und dann heißt es, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch, was mein ist dein. Und was dein ist mein. Das gibt ein wunderbares Wortspiel. Und zwar heißt das auf Hebräisch, was mein ist, Sheli, ist dein, Shelcha. Und was dein ist, Shelcha, das gehört mir oder ist mein, Sheli. Also Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli. Und es gibt ein Wortspiel im Talmud an einer Stelle, wo erklärt wird, wie verschiedene Arten von Menschen sprechen. Also jemand, der Gemeinschaft hat mit jemand anderem, der sagt, Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli. Aber es gibt dann auch Egoisten, die sagen, Shelly, Shelly, Shelcha, Shelcha. Haben wir es verstanden? Was mir gehört, gehört mir, und was dir gehört, gehört dir. Ja? Und der Gesetzlose, der sagt, Shelly, Shelly, Shelcha, Shelly. Haben wir es verstanden? Ja. Ja, und hier drückt der Herr Jesus seine Gemeinschaft mit dem Vater aus und sagt, Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli. Und er sagt, und ich bin in ihnen verherrlicht. Also dadurch, dass sie eben die Seite gewechselt haben von der Welt auf seine Seite, da haben sie ihn verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Auch da, es ist eigentlich schon wieder ein prophetisches Perfektum. Er sieht sich eigentlich schon weg. Es ist alles nur noch eine Frage von Stunden. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und jetzt geht er eben zum Vater. Und das hat er ja so ausführlich eben vorbereitet in den Kapiteln 13, 14, 15, 16, dass er jetzt weggehen muss. Dass eine ganz neue Zeit anbrechen wird. Und dann sagt der Herr, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Er spricht Gott, den Vater, an mit Heiliger Vater. Aber diesen Titel kennt man von einem Menschen, der so genannt wird. Das ist ein Raub der Ehre Gottes. Der Name, der allein dem ewigen Vater zukommt, dass ein Mensch das an sich reißt. Und überhaupt hat der Herr Jesus gesagt in Matthäus 23, und zwar zu den Aposteln, lasst niemand auf der Erde euch nennen Vater. Ja, wie ist denn das? Dürfen die Kinder nicht sagen, aber, Avi? Natürlich, aber dort ist gemeint, als geistlicher Titel, sich als Vater ansprechen lassen. Und Papst, il Papa, heißt eben Vater. Also, das ist schockierend, jedes Mal, wenn ich auf Johannes 17, 11 komme und lese, Heiliger Vater. Und er bittet, dass die Gläubigen in seinem Namen bewahrt werden. Und welcher Name ist das wieder? Avi. Abba. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus nicht verwechseln mit unserer Kindschaft. Das ist auch der Grund, warum im Johannesevangelium die Gläubigen immer Kinder Gottes genannt werden. Zum ersten Mal in Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Aber der Jesus wird nie Kind Gottes genannt, sondern immer Sohn Gottes. Natürlich wissen wir, dass der Apostel Paulus in Römer 8 zum Beispiel die Gläubigen Söhne Gottes nennt. Und damit will er ausdrücken, eine Reife als Kinder Gottes. Darum nennt er sie Söhne. Und man kann das vielleicht ein bisschen illustrieren. Kinder, kleine Kinder, die sind ja nicht in dem Sinn auf die Eltern ausgerichtet, dass sie sich fragen, wie geht es meinem Vater, was beschäftigt ihn oder wie ist das mit der Mutter, sondern es ist alles irgendwie auf sich bezogen und sie nehmen die Liebe der Eltern für sich an. Aber ein Bekannter hat einmal gesagt, als seine Tochter oder sein Sohn zum ersten Mal ihn gefragt hat, Papa, wie geht es dir? Er sagt, jetzt bist du mein Sohn. Jetzt bist du nicht mehr mein Kind. Ja, und das möchte eben der Apostel Paulus ausdrücken. Als Söhne Gottes drückt das eben auch die Reife im Glauben aus und in der Beziehung zum Vater. Aber eben Johannes hatte den Auftrag in seinen Schriften, im Johannesevangelium, dann besonders 1. und 2. Johannesbrief, eben die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus vorzustellen. Und darum verwendet er in diesen Schriften nie die Bezeichnung Söhne für die Gläubigen, sondern immer Kinder. Also in Offenbarung 21, da kommt schon der Ausdruck Sohn vor. Aber ich sage, in den Schriften, wo es ganz speziell um den ewigen Sohn geht, Johannes, 1., 2. Johannesbrief, da nie. Also, in diesem Aber-Vater-Namen sollen die Gläubigen bewahrt bleiben. Und das bedeutet eben auch, bewahrt bleiben in dieser kostbaren Beziehung, dass wir jetzt nämlich Gott auch auf diese Art kennen. Und es lesen wir in Römer 8. Und das ist eben absolut sensationell. Und das Sensationelle erkennt man erst, wenn man eben das auf dem jüdischen Hintergrund sieht. Wenn der Apostel Paulus dort sagt, in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wir dürfen diesen Namen auch gebrauchen. Als Kinder Gottes sind wir so in diese Beziehung hineingeführt. Der Herr Jesus kam also als der ewige Sohn, um den Vater zu offenbaren. Und er konnte sagen, Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber nicht nur, dass wir einfach so Betrachter sind von außen, sondern dass wir in diese gleiche Beziehung hineingeführt worden sind. Und auch in Galater 4 wird gesagt, dass der Heilige Geist eben in unseren Herzen das bewirkt, dass wir Gott anrufen als Abba. Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Also, das bedeutet, der Name, den du mir gegeben hast, bedeutet, der Vater hat dem Sohn den Auftrag gegeben, diesen Abba-Namen oder Avi-Namen eben weiterzugeben. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Das haben wir schon gesehen. Das macht also klar, dass alle 11 Apostel, dass die gerettet sind. Aber einer war nie gerettet. Und jetzt sagt der Jesus, er ist verloren gegangen. Und er nennt ihn den Sohn des Verderbens. Dieser schreckliche Ausdruck kommt noch einmal in der Bibel vor, in 2. Thessalonicher 2, als Bezeichnung für den Antichristen. Also Judas und der Antichrist werden Sohn des Verderbens genannt. Damit die Schrift erfüllt würde. Und so wurden all diese Prophezeiungen über Judas, Psalm 41, Psalm 55, Psalm 109, erfüllt. Aber merken wir, auch da haben wir wieder Bezüge zu den vorigen Kapiteln. Da hat der Herr auch gezeigt, wo das steht in der Bibel, in Bezug auf den Verrat des Judas. Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Wie gesagt, dieses Gebet sollte ein Gebet sein, das die Jünger hören durften, um eben in diese Beziehung des ewigen Sohnes zum ewigen Vater als Betrachter hineingeführt zu werden. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Auch da haben wir direkt wieder den Bezug zu den früheren Kapiteln. Der Jesus hat erklärt in Johannes 15, dass die Welt sie hasst, genauso wie sie ihn gehasst hat. Und das eben, weil sie die Seite gewechselt haben. Die Welt merkt, die gehören nicht loyal zu unserer Seite. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich war, man hätte sich ja ein Szenario vorstellen können. Der Jesus, der Messias, kam in diese Welt und all die, die an ihn glauben würden, sollen gerettet werden und gleich in die himmlische Herrlichkeit gehen. Und auch bei den weiteren Generationen, sobald sie zum Glauben kommen, direkt in den Himmel. Aber der Herr sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Sie sollten in dieser Welt bleiben während der Abwesenheit des Herrn, bis er dann wiederkommen würde, Johannes 14, Vers 2, und sie dann, um sie dann zu sich zu nehmen. Warum sind wir eben dazu bestimmt, in dieser Welt zu bleiben, als Gläubige in den vergangenen 2000 Jahren? Ja, eben, weil der Heilige Geist ein Zeugnis ablegen wollte. Wie wir das in Johannes 15 gesehen haben, er zeugt und auch ihr zeuget von mir. Also, wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt, und das eben, um ein Licht in einer dunklen Welt zu sein. Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Also, die Welt ist gefährlich. Aber der Herr bittet hier um Schutz, dass sie eben nicht in das Böse hineinkommen, obwohl die Welt voll ist von dem Bösen. Und Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Hier ist es wichtig, da immer wieder daran zu denken, was ist die Grundbedeutung von Heiligen? Man kann das so umschreiben, Heiligen bedeutet absondern. Heilig bedeutet abgesondert, und zwar im Sinn von abgesondert vom Bösen, auf die Seite gestellt für Gott. Und darum bedeutet es auch reserviert für Gott. Und nun sagt der Herr Jesus hier, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also, je mehr wir eben das Wort Gottes lesen und verinnerlichen und auch umsetzen, hilft es uns, uns eben vom Bösen abzusondern und ganz für den Herrn da zu sein. Und er, der Jesus, sagt, dein Wort ist Wahrheit. Also er macht ganz klar, die Bibel ist 100% die Wahrheit. Wenn wir denken, die in der liberalen Theologie ist es einfach gang und gäbe, wenn man eine Pfarrausbildung macht an einer offiziellen Uni in der Schweiz, Basel, Zürich, Neuenburg, Lausanne, da lernt man, die Bibel sei ein Buch voller Fehler. Welche Anmaßung! Der Sohn Gottes sagt, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also der Herr Jesus kam in diese Welt, um Zeuge für die Wahrheit zu sein. Jetzt geht er weg und er gibt den Gläubigen Auftrag, das weiterzuführen, was er angefangen hat. Und das führt uns natürlich zu 2. Korinther 5, wo der Dienst der Versöhnung vorgestellt wird. Und das ist unglaublich, was da steht. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter in dieser Welt für das himmlische Vaterland, also Gesandte für Christus. Und es ist uns klar, Botschafterfamilien, die müssen ganz besonders gut aufpassen, wie sie sich aufführen. Also der amerikanische Botschafter in der Schweiz, der muss seinen Kindern sagen, ihr könnt nicht einfach leben, wie ihr wollt. Ihr müsst euch so aufführen, dass wir Amerika nicht durch unser Verhalten in der Schweiz schlecht machen. Und so ist es auch, wenn wir Gesandte für Christus sind, müssen wir das himmlische Vaterland hier auf der Erde vertreten können, auf glaubwürdige Art und Weise. Ich lese weiter. Vers 19, und ich heilige mich für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Das ist jetzt auch wieder schwierig. Der Jesus ist der vollkommen Heilige. Und er sagt, ich heilige mich für sie. Aber wenn wir daran denken, heiligen bedeutet absondern, trennen. Und der Herr Jesus geht also weg aus dieser Welt in die himmlische Herrlichkeit. Das bedeutet hier heiligen, dass er sich trennt von dieser Welt, weggeht. Und das macht er, damit wir als Gläubige in der Welt eben auch getrennt sein können vom Bösen, und zwar durch die Wahrheit des Wortes. Das uns immer wieder hilft, eben zu erkennen, wo müssen wir uns ganz klar vom Zeitgeist distanzieren und von dem Bösen überhaupt in dieser Welt. Vers 20. Jetzt kommt die nächste Generation. Der Herr hat also da ganz konkret für die Jünger gebetet und nun sagt er, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Ja, jetzt sieht der Herr Jesus die nächste Generation, die zum Glauben kommen wird, und für die betet er auch. Er ist also in den Himmel gegangen, hat sich so abgesondert, um dort als Hohepriester, wie es uns Hebräer 7 sagt, für uns zu beten, damit wir unbeschadet durch diese gefährliche Welt hindurchkommen. Und das, die Erfüllung sehen wir dann in der Apostelgeschichte. Dort sehen wir, wie dann die nächste Generation durch die Jünger zum Glauben kommt. Allein an Pfingsten, durch die Predigt von Petrus, 3000 bekehrten sich und wurden getauft. Und dann sagte Herr Jesus, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie hat sich das erfüllt? Wenn wir denken, ganz zertrennt sind die Heiligen in dieser Welt, wie es in einem Lied heißt. Und der Herr Jesus hat ja um Einheit gebetet und wir sehen Spaltung in der ganzen Welt unter den Gläubigen. Nun, die erste Erfüllung finden wir in Apostelgeschichte 4. Und zwar in nein, nicht 31, 32, ja. Die Menge der aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Also ganz eindrücklich. Und dann auch noch in Kapitel 5. Da heißt es in Vers 12, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Die Säulenhalle Salomos, das ist die Halle entlang der Ostmauer des Tempels. Dort waren die Gläubigen am Anfang jeden Tag versammelt. Und Salomo heißt Mann des Friedens. Also in der Mann des Friedens Halle kamen sie jeden Tag zusammen. Und was sie prägte, war ein Herz und eine Seele. Und der Herr bittet für die, die durch sie zum Glauben kommen, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Aber noch etwas müssen wir sehen. Wir müssen uns im Klaren sein, zu diesem Zeitpunkt, Johannes 17, waren die Jünger gläubige Juden. sie gehörten nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gab es gar noch nicht. Die sollte ja erst an Pfingsten entstehen. Und erst an Pfingsten sollten die Gläubigen zu einer organischen Einheit, dem Leib Christi, zusammengeführt werden. So wie es heißt in 2. Korinther, in 1. Korinther 12, da heißt es, dass durch die Taufe des Heiligen Geistes wird man in den Leib Christi hineingetauft. Das ist kein ekstatisches Erlebnis, sondern Taufe mit dem Heiligen Geist heißt hineingeführt werden in diese organische Einheit. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn auch in der Kraft eines Geistes sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und diese Einheit des Leibes, die kann nicht zerrissen werden. Die bleibt und die ist eine Realität gewesen für die Gläubigen durch alle Generationen hindurch bis dann zur Wiederkunft Christi. Und dafür betet der Herr Jesus. Aber eben diese Einheit soll eben auch sichtbar sein. Und darum sagt der Herr Jesus, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also die Einheit unter den Erlösten, das macht das Evangelium glaubwürdig. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Auch ein unfasslicher Ausdruck. Die Herrlichkeit, die der Jesus als Menschensohn hatte, die wollte er mit den Erlösten teilen. Und darum ist dann eben auch klar, warum es in 2. Thessalonicher 1 heißt, wenn der Herr Jesus einmal in Macht und Herrlichkeit zurückkehren wird, wie das beschrieben ist in 2. Thessalonicher 1, Vers 8, er wird kommen mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn weg und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Und jetzt kommt's. Wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Das heißt also, wenn der Herr Jesus einmal mit allen Erlösten erscheinen wird, auf dem Ölberg, wie das in Sacharja 14 steht, er wird kommen und alle Heiligen mit ihm, dann wird die Welt sie sehen und wird ihn bewundern in den Erlösten. Die werden wieder erkennen, ja, die haben damals Zeugnis abgelegt. Das sind sie. Und der Herr wird bewundert werden, wenn sie die Gläubigen anschauen. Das ist wunderbar. Richtig feierlich und gewaltig. Und der Jesus sagt in Vers 23, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wir erinnern uns zurück an 15,9, wo wir das bereits gefunden haben. Das Maß der Liebe des Vaters zu uns ist das Maß seiner Liebe zum Sohn. Wir würden das nicht wagen zu behaupten, wenn es nicht ganz klar in der Bibel so stehen würde. Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich hoffe, dass keiner von uns so betet. Da hören wir wirklich den ewigen Sohn, der in seiner einzigartigen Stellung zum Vater betet. Wir können doch nicht beten, Vater, ich will. Wir können um etwas bitten und wenn es sein darf, aber sagen, ich will. Aber er, der Sohn Gottes, kann das. Er ist dem Vater gleich und kann sagen, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, nicht wahr, wenn Kinder sagen, ich will, dann muss man sagen, ja, wir haben hier keinen Willi. Da heißt keiner Willi. Das geht gar nicht. Man muss bitten. Aber das ist umso feierlicher, wie der Herr Jesus betet. Und die Jünger durften das einfach miterleben, mithören. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Und man denkt, das ist dort unten geschehen, im Kidrontal, dort gesprochen worden. Und Johannes hat dann später das alles aufgeschrieben in seinem Evangelium. Ja, wirklich so, wie der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 14, der Heilige Geist wird euch erinnern an alle Worte, die ich geredet habe. Und er konnte dieses Gebet so wiedergeben. Und das war nicht nur, weil sein Gedächtnis so gut war und man allgemein das Gedächtnis damals viel mehr trainierte als bei uns, sondern weil eben diese übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes die Abfassung der Evangelien möglich gemacht hat. Und nun, was der Wille des Sohnes ist, dass die Gläubigen, die ein Geschenk sind vom Vater an ihn, dass die auch in die himmlische Herrlichkeit kommen. So wie er das gesagt hat in 14, Vers 2. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich gehe hin und werde zurückkehren. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Da geht es um die Wohnungen im Haus des Vaters. Und was werden wir dort tun? Damit sie die Herrlichkeit, dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir werden in diese Beziehung von dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater als Zuschauer hineinschauen dürfen. Und die Herrlichkeit des ewigen Sohnes sehen. Der Jesus ist ja in den Himmel zurückgegangen und er hat gebetet in 17,5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also er geht zurück und bittet, dass er als Mensch im Himmel dieselbe Herrlichkeit bekommt, wie er sie hatte, eben von jeher, vor Entstehung des Kosmos, als ewiger Sohn. Und da wird ausgedrückt eben diese ewige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn in der Ewigkeit. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und dann wieder ein wunderbarer Name. Gerechter Vater. Wir hatten heiliger Vater in Vers 11 und jetzt gerechter Vater. Und die Welt hat dich nicht erkannt. Das hat er ja auch gesagt in Johannes 15. Die Welt hat ihn nicht erkannt und auch nicht den, der ihn gesandt hat. Und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Wieder ein Rückbezug zu Kapitel 16, wo sie gesagt haben, ja, jetzt können wir sagen, wir glauben wirklich, dass du ausgegangen bist von Gott und in diese Welt gekommen bist. Und er anerkennt das. Und Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Das ist wieder der Name Abba. Avi. Und werde ihn kundtun. Und so hat der Jesus vom Himmel her gesprochen, in der Inspiration des ganzen Neuen Testaments und hat uns da noch mehr Informationen gegeben über den Vaternamen. Aber und eben Avi. Und ich habe deinen Namen kundgetan in diesen 3 Jahren und werde ihn kundtun in der Inspiration des Neuen Testaments, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. So unfasslich. Aber eben, der Jesus hat so gebetet für die Gläubigen damals, dann für die nächste Generation. Und wir haben einen wunderbaren Vers über alle Generationen bis zur Wiederkunft Christi. Und zwar ist das Epheser 3. Und da ist es nun wichtig, dass man eine genaue Übersetzung hat. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hin. Das ist wörtlich übersetzt hier in der Elberfelder, für alle Geschlechter oder alle Generationen und nicht in Ewigkeit. Es gibt ja nicht in Ewigkeit Generationen, sondern nur solange die Erde besteht. Aber hier steht ganz wörtlich des Zeitalters der Zeitalter. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn im Neuen Testament gesagt wird, in alle Ewigkeit, dann sagt man in die Zeitalter der Zeitalter. Aber hier steht das Zeitalter der Zeitalter. Und das bedeutet das wunderbarste Zeitalter. Und das wunderbarste Zeitalter ist das Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus und seinem zweiten Kommen. Und hier werden erwähnt alle Generationen, die da ablaufen werden. Damals, in der Antike, dann ab dem frühen Mittelalter, 600, und dann das Hochmittelalter, und dann das Spätmittelalter, dann zur Reformation und dann die Neuzeit bis in die Moderne, ja? Immer hatte Gott Generationen hier auf der Erde, die ein Zeugnis waren. Und Gott soll die Herrlichkeit sein in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Generationen hinweg von dem wunderbarsten Zeitalter, des Zeitalters der Zeitalter. Amen. Ja, jetzt sind wir am Ende mit diesen wunderbaren Kapiteln, die so wichtig sind, um eben zu verstehen, warum wir heute noch in dieser Welt sind und nicht schon im Himmel. Und wie der Herr Jesus eben Vorsorge getragen hat, um uns in dieser Welt, die verbunden ist mit vielen Schwierigkeiten, zu ermutigen, zu stärken, für ihn da zu sein, bis zu diesem glückseligen Moment, wo er, nachdem er die Wohnungen bereitet hat im Haus des Vaters, wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Ich möchte noch ganz kurz auf ein Detail zurückkommen, und zwar in Kapitel 17, Vers 15, wo der Herr Jesus bittet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Und bewahren vor heißt hier auf Griechisch Tereo Ek. Nun ist es aber wieder ein Problem. Wenn man Ek im Wörterbuch nachschaut, kann das bedeuten vor oder aus. Ja, was muss man dann übersetzen? Ist ja nicht das Gleiche. Muss man übersetzen, bewahrest vor dem Bösen oder bewahrest aus dem Bösen? Ja, aber dann wären sie schon ins Böse reingekommen. Wenn sie bewahren muss aus dem Bösen. Nun, da sind eigentlich alle Übersetzer einig. dass man Tereo ek übersetzen muss, bewahren vor. Und ist ja klar, bewahren heißt ja eben schützen, dass man in einen bestimmten Bereich nicht hineinkommt. Wenn es jetzt heißen würde, retten ek, also sozo ek, retten aus, dann würde das bedeuten, sie fallen zwar ins Böse rein, aber sie werden dann aus dem Bösen herausgerettet. Aber tereo ek, bewahren, das kann ja nur bedeuten vor, weil man eben in einen bestimmten Bereich nicht hineinkommt. Und so kann man richtig wählen aus dem Wörterbuch. Ek muss man in Verbindung mit tereo übersetzen, immer vor. Ja, aber der Herr Jesus benutzt diese Wörter noch einmal im Neuen Testament. Tereo ek. Und zwar in einem ganz anderen Zusammenhang. In Offenbarung 3, Vers 10. Da sagt er zur Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, das niemand deine Krone nehme. Hier sagt er, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber da gibt es Leute, die sagen, nein, das müsste man übersetzen mit bewahren aus der Stunde der Versuchung. Warum? Ja, weil die Gemeinde kommt eben noch in die Zeit des Antichristen hinein. Die Stunde der Versuchung, das meint die schlimmste Verführungszeit aller Zeiten in der Menschheitsgeschichte. Stunden der Versuchung hat es gegeben seit dem Sündenfall in 1. Mose 3. Aber die Stunde der Versuchung ist, wenn der Antichrist kommen wird, der schlimmste Verführer, der dann auch die Menschen zwingen wird, sie müssen auf der rechten Hand ein Zeichen annehmen mit der Zahl 666 oder dem Namen des kommenden Diktators des Westens. Und damit müssen sie ausdrücken, ich bin bereit, ihn göttlich zu verehren. Und wer das nicht annimmt, der wird liquidiert. Und er kann auch nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Übrigens nicht durch einen Stich in den Oberarm, also auf der rechten Hand. Da impft man übrigens nicht. Das hat nichts mit Impfung zu tun. Aber was der Herr hier sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und das bedeutet also, dass die Gemeinde in diesem Bereich der Stunde, und wir wissen ja, Hora bedeutet eine Stunde, oder bedeutet auch eine kleine Periode, oder es kann sogar bedeuten eine lange Periode, da bezeichnet es die Zeit ab dem Offenbarwerden des Antichristen mit gewaltigen Zeichen und Wundern und mächtigen Taten, um die Menschen radikal zu verführen. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und zwar dadurch, dass er wiederkommt. Ich komme bald. Jetzt könnte aber einer sagen, ja gut, aber das bedeutet einfach bewahren vor. Okay, übersetzen wir, bewahren vor. Aber eben, dass man bewahrt wird vor der Versuchung. Nein, es heißt nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Also, dass man in diesen Zeitbereich nicht hineinkommt. So steht's da. Und eben erstaunlich ist, in Johannes 17, alle Übersetzer sind einig, natürlich heißt das bewahren vor dem Bösen. Niemand übersetzt bewahren aus. Aber da, und man fragt sich, warum? Was motiviert, dass man unbedingt die Gemeinde hineinbringen will in die Stunde der Versuchung? Ja, man könnte sagen, das passt uns eben besser. Aber sicher passt uns das besser. Aber wir sagen das nicht, weil es uns besser passt, sondern weil der Herr das so direkt sagt. Und so muss man sagen, es ist einfach reine Gnade, dass er für die Gemeinde diese Verheißung gegeben hat. Bewahrung vor der Stunde der Versuchung und eben für die Zeit jetzt auf dieser Erde bittet ihr den Vater, dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Ja, wir wollen an dieser Stelle schließen.